Ich will die guten Gespräche gar nicht unterbrechen. Es waren ja auch schon Gespräche fachlicher Natur dabei, aber nichtsdestotrotz würde ich angesichts der Zeit gerne unsere 53. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung eröffnen. Wir haben den einzigen Tagesordnungspunkt, öffentliches Fachgespräch zum Thema Nachhaltigkeit, Made in Germany, Chancen und Herausforderungen für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen. Ich begrüße ganz herzlich alle Kolleginnen und Kollegen sowie die von den Fraktionen benannten Sachverständigen, Herrn Erik Quiring und Herrn Reinhard Schneider. Ich darf zunächst unsere beiden Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge kurz vorstellen. Ich beginne mit Herrn Erik Quiring, der rechts von mir Platz genommen hat. Herr Erik Quiring ist gelernter Elektroniker und Politikwissenschaftler. Eine spannende Kombination. Könnten wir sicher auch hier im Bundestag, in den Fraktionen oder auch in den Abgeordnetenbüros gut gebrauchen. Das stimmt. Seit 2017 ist er Referent für Energiepolitik bei der SMA Solar Technology AG. Er vertritt den Konzern in nationalen und internationalen Verbänden und Partnerschaften. Die SMA Solar Technology AG ist Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik. Der Aufbau der Schaffung einer dezentralen digitalen und erneuerbaren Energieversorgung widmen sich über 3000 SMA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 18 Ländern. Die SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und im sogenannten SDAX der deutschen Börse notiert. Herzlich willkommen. Ich begrüße außerdem auf meiner linken Seite Herrn Reinhard Schneider. Reinhard Schneider hat Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Absatz und Handel an der Universität in St. Gallen studiert. Nach sechsjähriger Marketingtätigkeit, unter anderem als Produktmanager bei Nestle, übernahm er 2000 den Vorsitz der Geschäftsführung von Werner und Merz und ein Jahr später die Leitung der Consumer-Sparte im Unternehmen. Zuvor hat Herr Schneider seit 1992 die Entwicklung des Mainzer Familienunternehmens aus dem Aufsichtsrat heraus verfolgt. Und Familienunternehmen sind ja per se schon immer auch ein Indiz für viel Nachhaltigkeit. Das Unternehmen Werner und Merz ist bekannt durch seine Marken Emsal, Erdal, Green Care Professional und Frosch, Deutschlands nachhaltigste Marke 2009. Für seine ganzheitlich nachhaltige Firmenausrichtung erhielt der Unternehmer im Jahr 2019 aus den Händen des Bundespräsidenten den Deutschen Umweltpreis. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und uns heute mit Ihrer Sachkunde, mit Ihrer Praxiserfahrung für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Die Thematik ist ja auch angesichts der Corona-Krise und auch der Konsequenzen der Fortentwicklungen mehr als aktuell. Bevor wir nun aber mit dem inhaltlichen Gespräch beginnen, noch ein paar organisatorische Hinweise. Die heutige Sitzung wird im Parlamentsfernsehen live übertragen auf Kanal 2, ist dann in der Mediathek entsprechend abrufbar. Alle Beteiligten haben sich dazu einverstanden erklärt. Von unserem Fachgespräch wird außerdem ein Wortprotokoll erstellt. Wir haben vereinbart, dass die Sachverständigen ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge für ein kurzes Eingangsstatement, circa 10 Minuten, zur Verfügung stehen. Und wir würden gerne die fachliche Runde um circa 19.15 Uhr als weiche Grenze sozusagen abschließen. Ich sehe da keinen Widerspruch. Dann würde ich gleich mit Ihnen starten, Herr Quiring. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Sehr geehrte Mitglieder des Beirats, sehr geehrter Herr Dr. Lenz, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte meinen Eingangsimpuls in zwei Perspektiven einteilen. Einmal die Rolle der solaren Energieerzeugung innerhalb der Energiewirtschaft und dessen Einfluss auf die SDGs. Und einmal möchte ich kurz Einblick in die Nachhaltigkeit der Wechselrichterindustrie geben. Zum Schluss würde ich gerne eine These formulieren aus beiden Perspektiven und dann mit Ihnen in die Diskussion gehen zu Nachhaltigkeit Made in Germany. Inwieweit betrifft die Energiewende überhaupt die SDGs? Ich glaube, das ist weit bekannt. Das Umweltbundesamt beobachtet das recht genau und berichtet auch immer, Hauptverursacher aller energiebedingten Treibhausgasemissionen mit knapp 40% ist die Energiewirtschaft, also öffentlicher Strom, Wärme und die Erzeugung von Festbrennstoffen. Damit zahlt die Reduzierung von diesen Treibhausemissionen durch saubere solare Energieerzeugung direkt auf das Ziel 7 und 13 der SDGs ein. Und im Kontext von internationaler Zusammenarbeit werden darüber hinaus noch weitere ökologische und soziale SDGs tangiert. In Deutschland ist dieses Thema Nachhaltigkeit und Energiewirtschaft häufig mit dem Themenkomplex Energiewende bzw. Dekarbonisierung der Energiewirtschaft stark geprägt. Schauen wir uns die aktuelle Ausweitung der solaren Energieerzeugung auf verschiedene Verbrauchssektoren an, wie Mobilität, Wärme und den Upstream-Bereich unterschiedlicher Wertschöpfungsketten im produzierenden Gewerbe, dann sieht man, dass diese Verknüpfung stark zunimmt. Seit den 1990er Jahren trägt die solare Energieerzeugung maßgeblich dazu bei, Treibhausgase in Deutschland zu reduzieren und ist darüber hinaus auch ein fester und sicherer Teil der globalen Energieversorgung geworden. In Deutschland sind wir heute bei ungefähr 12,9% Nettostromerzeugung durch solare Energieerzeugung. Flankiert von den Megatrends in der Energiebranche, Dezentralisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung, liberalisiert sich der Energiemarkt aber zunehmend weiter. Die globale Kostendegression einer Solaranlage in den letzten 29 Jahren beträgt 92%. Konkret bedeutet das für das Produkt Wechselrichter, dass das Produkt jedes Jahr im Schnitt 8,5 Cent kosteneffizienter werden muss. Sonst wird das Produkt womöglich vom Markt verdrängt. Diese Preisdegression hat die solare Energieerzeugung zu einer der günstigsten Energieerzeugungsquellen gemacht. Erst Ende August haben wir in einer Ausschreibung in Portugal einen Preis von 1,114 Cent pro Kilowatt erreicht. Das ist derzeit das günstigste Angebot an Strom weltweit. Darüber hinaus hat sich das Produkt Wechselrichter zu einem hochstandardisierten und internationalen Commodity-Produkt entwickelt. Sprich, hohe Standards sorgen dafür, dass ein Funktionsumfang zunehmen muss, um sich im Markt weiter abzuheben. Und das sind so die beiden Herausforderungen, die man in der Wechselrichterindustrie beobachten kann. Einmal Preisdegression und ein Anstieg der Funktion. Verlassen wir die Perspektive des Wechselrichters und gehen einmal auf die Nachhaltigkeitsperformance. So ist folgende Einordnung vorzunehmen. Die erbrachte Leistung durch solare Energie in Deutschland 2019 sparte 29 Millionen Tonnen an CO2-Treibhausgasen ein. Schauen wir uns die Energierücklaufzeit oder die Energie-Payback-Time an. So gibt es durchaus Abweichungen von Standort und Qualität einzelner Komponenten. Man kann aber sagen, eine Solaranlage braucht ungefähr 1 bis 2 Jahre, bis die Energie, die für die Produktion notwendig war, wieder zurückgezahlt worden ist. Sprich, gute Lage irgendwo in Bayern dauert es ungefähr, beziehungsweise kann eine Anlage 20 Mal mehr Energie erzeugen, als Energie benötigt wurde, um diese Anlage herzustellen. Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass wenn einzelne Komponenten in der Region gefertigt werden, wo Kohlestrom ein großer Teil des Energiemixes ausmacht, dass diese Zeit sich verlängern kann. Bis zu 4 Jahre sind da die Worst-Case-Rechnungen. Wird eine Anlage darüber hinaus dezentral installiert, führt das zu einer regionalen Wertschöpfung. Wird diese Anlage auch noch in einer netzentfernten Region installiert, führt durch die Elektrifizierung dieses Standortes einen Zugang zu Bildung und Wissen und tangiert weitere SDGs. Bezogen auf die Kreislauffähigkeit gibt es bei einer Solaranlage eine starke Fokussierung auf mechanische Elemente. Die machen tatsächlich auch einen Großteil der Anlage aus und können bis zu 96% recycelt werden. Natürlich ist auch hier immer die kritische Frage, was passiert mit den restlichen 4%? Wir beobachten hier in Europa erst Unternehmen, die sich genau diese 4% zum Geschäftsmodell gemacht haben. Aktuell haben wir in Europa 300 Megawatt Kapazität aus komplett recycelten Solaranlagen. Bis 2030 schätzen wir bis zu 1 Gigawatt recycelte Solarkapazität. Wenn wir das einmal hochrechnen, für 1 Terawatt Solar würde das bedeuten, anhand der Materialien, dass wir ungefähr 29.000 Tonnen Silber benötigen würden. Das ist im Vergleich zu 65 Millionen Tonnen Stahl zwar ein geringer Teil, aber immer noch der teuerste und die knappeste Reserve, die wir haben. So wird deutlich, dass wir eine enorme Notwendigkeit haben, in der Energieversorgung von heute reparaturfähige Komponenten zu verbauen. Und die solare Energieversorgung jetzt schon so aufzustellen, dass wir auch zukünftig darauf vertrauen können, dass sie fähig ist, diesen Teil der Stromerzeugung zu bestellen, müssen wir einen Repowering-Markt bzw. einen Second-Life-Markt entwickeln. Hier hat Deutschland zurzeit ein Vorteil, weil wir eine signifikante Anlagenkapazität sich aktuell in der Situation befindet, dass sie repowered werden können. Die ersten Anlagen laufen aus den Förderungen aus, sind über 20 Jahre alt. Viele Märkte in Europa haben ja später angefangen, Anlagen in diesem großen Stil zu bauen. Das bedeutet, dass das nur für Deutschland ein Vorteil werden könnte, wenn die Aspekte so formuliert werden und die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass nicht nur ökonomische Aspekte, sondern auch ökologische und soziale Aspekte hier berücksichtigt werden. Ganz konkret, Nachhaltigkeit in der Solarindustrie darf nicht nur kosteneffizient sein, sondern braucht auch soziale und umweltverträgliche Elemente. Bei einer derzeitigen Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren für eine gesamte Solaranlage sind das Qualitätsstandard und Planungssicherheit hier der größte Hebel. Da können wir uns konkrete Handlungsfelder anschauen. Zum einen gibt es da die Handlungsfelder der Incentivierung von privaten Investitionen, besonders im privaten Bereich, Klammer auf, Eigenheim und Gewerbe. Darüber hinaus die Weiterentwicklung des Strommarktes, besonders hin zu Kleinverbrauchern. Und eine Industriestrategie, die EU Sustainable Taxonomy auch jetzt schon integriert, damit die Referenzwerten für die CO2-Emissionen möglichst synchron mit den Klimazielen laufen. Daraus würde ich folgende These ableiten, mit Ihnen darüber gerne in die Diskussion gehen. Um einen möglichst großen Erfolg bei der Umsetzung der SDGs in der Energiewende zu haben, brauchen wir zum einen die Dekarbonisierung aller Sektoren und darauf ausweitend Leitplanken für die Kreislauffähigkeit im internationalen Kontext. Dankeschön.
Vielen Dank für das Statement. Und als nächster ist Herr Schneider dran und hat das Wort.
Sehr geehrter Herr Lenz, sehr verehrte Damen und Herren, was kann ein mittelständisches Unternehmen wie Werner und Merz substanziell und dadurch auch über den Rahmen seiner eigenen Marken hinaus zur Kreislaufwirtschaft bei Plastik beitragen? Das würde ich gerne in den folgenden 10 Minuten kurz umreißen. Ich habe die persönliche Überzeugung, dass wir derzeit weniger einen Awareness-Engpass haben, erst recht nicht bei den deutschen Konsumenten, über die Problematik von Vermüllung durch Plastik, sondern wir haben eher einen Engpass beim Vertrauen in praktikable, das heißt auch zumutbare Lösungswege mit ausreichender Hebelwirkung innerhalb nützlicher Zeit. Europas größtes Marktforschungsinstitut GfK IRI hat im letzten Jahr noch vor Corona mal eine Umfrage gemacht, gerade zum Thema Awareness, was denn die 40.000 repräsentativ in Europa befragten Konsumenten als größte Umweltchallenge sehen. Und noch vor dem Climate Change wurde Plastic Waste genannt in den sogenannten Top-2-Boxen, das heißt die zwei häufigsten Nennungen in einem Fünfersystem. Das spricht schon eine deutliche Sprache, und wenn man mal schaut, wie sich hier diese Nennungen über einzelne europäische Länder verteilen, wird auch deutlich, dass insbesondere in Deutschland dieses Bewusstsein, dass hier etwas sich verbessern muss, besonders ausgeprägt ist, zusammen auch mit den Niederlanden und Österreich zum Beispiel. Dann wurde weiterhin gefragt, welche Instanzen denn die Leute verantwortlich sehen für eine Verbesserung der Plastiksituation. Und nicht verwunderlich werden die Hersteller hier sehr stark in der Pflicht gesehen. Aber nicht weniger verwunderlich für mich, muss ich gestehen, ist, dass der Verbraucher eine Eigenverantwortung jetzt schon, beziehungsweise damals 2019, schon anerkennt, ungefähr gleich hoch wie die Nennungen auf die Politik. Die Händler sind eher so ein bisschen in der Rolle des Schiedsrichters am Spielfeldrand. Das heißt, der Verbraucher hat sehr wohl erkannt, dass auch eigene Gewohnheitsverhaltensänderungen Teil der Lösung sein müssen. Auch ein wichtiger Faktor, wenn man über die Zumutbarkeit einer möglichen Plastiksteuerumsetzung in Deutschland nachdenkt. Wenn man dann in Deutschland die Verbraucher mal fragt, gibt es denn einzelne Marken, die nach ihrer Wahrnehmung, Wahrnehmung der Verbraucher, derzeit schon genügend tun zur Lösung des Plastikproblems, dann ist die Antwort ernüchternd. 90% sagen, nein, es gibt keinen einzigen Hersteller, der genügend tut. Das heißt, trotz der großen Werbekampagnen vieler, ich sag mal auch Limited Editions und Vorstöße Einzelner, fehlt es hier massiv an Zutrauen, dass derzeit die Hersteller genügend machen. Von den 10%, und hier wurden übrigens Verbraucher gefragt über alle Warengruppen von Fast Moving Consumer Goods hinweg, also das sind so die Güter des täglichen Bedarfs, die man in jedem Supermarkt bekommt. Von den 10%, die sagen doch, es gibt eine Marke, hat man mal in einer offenen Fragestellung gefragt, ja, welche ist das denn? Also ohne irgendwelche Vorgaben zu machen oder eine Liste von Marken. Und wir waren natürlich sehr positiv überrascht, dass immerhin 22% der Nennungen auf unsere Marke dann fielen, weit vor Coca-Cola und Alnatura und den ganzen anderen, die Sie dort abgebildet sehen. Im Übrigen überall dort, wo in der Statistik AO steht, das steht für All Others, das ist ein Sammelposten für viele Kleine. Das heißt, es gibt schon Konzepte, es gibt schon Vorgehensweisen, die sehr wohl eine Vertrauenswürdigkeit erreichen, aber das reicht halt noch nicht, um über die Markengrenzen hinaus etwas bewegen zu können, weil im Dschungel der verschiedenen Vorschläge scheint es ja einen einzigen Grundkonsens zu geben, nämlich die Kreislaufwirtschaft wird das Problem nennenswert oder wird einen nennenswerten Beitrag liefern können. Aber was Kreislaufwirtschaft denn am besten repräsentiert, welche Technologie, welche Vorgehensweisen, das ist weitgehend offen. Das heißt, es gibt eine unübersehbare Vielfalt von Einzelvorstößen und Technologien, die alle noch bis zu einem gewissen Grad in dieser großen Debatte sich befinden und leider auch oft zur Ablenkung beitragen von den Lösungswegen, die von der Mehrheit der Fachexperten und Wissenschaftlern bereits anerkannt werden. Ein paar Beispiele hierzu. Sehr populär zur Lösung des Plastikproblems und zur Darstellung von Kreislaufwirtschaft dort ist natürlich der Begriff Bioplastik. Bei Bioplastik ist es oft noch so, dass die meisten Verbraucher einer Verwechslung unterliegen, weil sie denken, dass Plastik biogener Herkunft, also von Pflanzen, dann auch biologisch abbaubar wäre in den Ozeanen zum Beispiel, was nicht der Fall ist, weil Sie wahrscheinlich alle wissen, dass das chemisch am Ende ident ist, auch wenn es von Zuckerrohr hergestellt wurde, der übrigens als Monokultur in tropischen Regionen dummerweise dort angebaut wird, wo der Tropenwald eigentlich stehen sollte, um CO2 zu binden. Umgekehrt, das Plastik, was tatsächlich biologisch abbaubar wäre, gibt es seit langem Versuche mit milchsäurebasierten Kulturen etc. Das hat meistens oder eigentlich in jedem Fall die Problematik, dass noch kein Bakterium gefunden werden konnte, dass diesen Abbauprozess innerhalb nützlicher Frist vollzieht. Das heißt, eine übliche, nehmen wir mal Putzmittelflasche oder auch Getränkeflasche, wenn sie in die Ozeane gelangen sollte, im schlimmsten Fall und nicht verbrannt wurde, dauert ja 450 Jahre, bis die biologisch abgebaut wird. Und selbst wenn das dann ein biologisch abbaubarer Kunststoff ist, bei der Wandstärke dieser Verpackungen würde es über 200 Jahre dauern, bei den besten Bakterien und den besten Materialien, die man heute kennt. Die Versuche, die dann sagen, naja, man hat jetzt ein neues Bakterium gefunden, das kann das viel schneller. Wenn man da genauer nachliest, muss man leider immer feststellen, das ist dann unter idealisierten Bedingungen, Abbaubedingungen, die vor Ort in den Meeren nicht sind und auch bei sehr, sehr dünnen Materialdicken, also zum Beispiel dünnen Plastikfolien. Das heißt, dass hier über diese Art der Kreislaufführung ein substanzieller Lösungsbeitrag kommt, ist derzeit nicht wirklich in Sicht. Andere Wege der Kreislaufführung sind auch vielfältig. Wenn ein Konsument in Deutschland eine Plastikverpackung in den Abfall wirft, idealerweise in den gelben Sack, dann wird sie ja erstmal nicht in den Ozean eingetragen, das ist ja schon mal gut, sondern leider meistens kommt sie dann in die Verbrennung, was CO2-technisch immer noch nicht die beste Lösung ist bei weitem. Aber weltweit ist der Eintrag in die Ozeane natürlich immer noch ein Riesenproblem und es gibt natürlich auch Protagonisten, die sagen, ja, wir können das dann aus den Meeren wieder zurückholen und als medienwirksames Ocean Plastic in Turnschuhe oder was auch immer Limited Edition einbauen. Das kann man machen, aber die Wissenschaft sagt auch, dass nur ein sehr kleiner Teil des Plastiks, was überhaupt dort in die Meere gelangt wird, wieder zurückgeholt werden kann. Da hat ja zum Beispiel jüngst das Leibniz-Institut in Bremen mal ausgerechnet, wenn man 200 der Ocean Cleanup, wie heißt das, Ocean Cleanup-Netze von Boyan Slat diese großen Fangsysteme, eine große Menge, 130 Jahre lang arbeiten lassen würde, im Pazifik würden gerade mal nach den 130 Jahren 5% des jetzt dort befindlichen Plastiks, was an der Oberfläche schwimmt, zurückgeholt werden können, nicht eingerechnet das Plastik, was dann innerhalb der 130 Jahre noch dazu käme. Das heißt, es gibt in dieser Debatte viel Symbolromantik ohne nennenswerten Lösungsbeitrag. Die Frage ist, wie eng sollten Kreisläufe denn idealerweise geknüpft werden, damit er nicht so entsteht, dass eben das Plastik über das Mikroplastik wieder in den menschlichen Kreislauf zurückkommt und dort Schaden anrichtet. Denn das, was letztlich verloren geht auf dem Weg über die Meere, das wird derzeit noch aus der billigsten Quelle, die verfügbar ist, seit Corona billiger denn je, sehr, sehr zur Freude auch der großen Plastikhersteller, wieder ersetzt, nämlich Virgin Plastic aus Rohöl. Es gibt als Alternative zum Beispiel auch die Idee, man könnte ein Zwangspfand, nicht nur bei der Getränkeindustrie, wo das ja schon erfolgreich gemacht wurde und auch weiter Sinn macht, sondern zum Beispiel auch für Warengruppen Kosmetik oder Reinigungsmittel erreicht werden. Da gäbe es ein anderes Problem, das würde zwar wieder zurückgebracht werden, um es dann neu zu verwerten, aber die Mitmachquote der Konsumenten wäre wahrscheinlich beschränkt, weil man sich das so vorstellen muss, dass ja jede Putzmittelflasche dann getrennt gesammelt werden müsste. Die darf nicht den Food-Kreislauf kontaminieren, also glitschige Flasche nochmal angefasst, bitte nicht mit Heißwasser auswaschen, wäre energietechnisch schlecht. Und dann am Samstag nicht nur einmal anzustehen bei den Tomra-Geräten zur Rücknahme der Pfandflaschen für Getränke, sondern ein zweites Mal, um die paar Cent sich zurückzuholen von den Sammlungsgeräten für die Rücknahme von Putzmitteln. Viele würden das bei einem geringen Pfand nicht machen. Das ist denen einfach zu mühsam, das lohnt sich nicht. Wenn man das Pfand dann sehr hoch einstellt, wäre es natürlich auch wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Das heißt, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, welchen Umfang hätte dann ein idealer Kreislauf? Es gibt ein Sammelsystem, um das uns die meisten Länder Europas beneiden. Wir haben es nur bisher nicht optimal genutzt, das ist der gelbe Sack. Und hier die Rückführung so zu gestalten, dass nicht mehr wie jetzt ein Großteil in die Verbrennung geht, sondern auch wirklich rezykliert wird, das ist unsere Bestrebung und auch unsere Domäne. Denn wir sind zwar nur ein mittelständischer Hersteller, aber das, was wir machen mit unseren 100% Rezyklatflaschen, ist ja relativ viel im Vergleich zu dem, was andere mit ihren Wegen haben umsetzen können. Das heißt, wir sind amtierender Weltrekordhalter der Inverkehrbringung von 100% aus Rezyklat bestehenden Kunststoffverpackungen. Wir haben mal versucht, das zu quantifizieren und zu visualisieren, wenn man aus allen unseren dem Kreislauf bereitgestellten Flaschen so eine Art Mosaikwand machen würde, daraus eine einzige Putzmittelflasche formen würde, wie groß wäre die? Das wären also, glaube ich, über 400 Meter mit den 400 Meter ist nicht, sind 400 Millionen Flaschen und es ist eine Höhe von 226 Meter, immerhin größer als der Funkturm. Das ist kein Feldversuch mehr, so ein kleiner im Technikumsmaßstab, aber es ist bei weitem nicht genug, um das Plastikproblem wirklich zu lösen. Aber es ist, ich sag mal, eine Vorlage für andere. Die Frage ist, warum wird das von anderen eher nicht aufgegriffen? Das hat was mit der Preisfindung und den fehlenden Märkten für Rezyklat zu tun. Wir haben für die vier gängigsten Plastikarten der Verpackung weltweit bereits 100%ige Kreislaufführung, also nicht Recycelbarkeit, sondern bereits Rezyklatverwendung in dem Massenbetrieb bei preisaggressiven Warengruppen derzeit. Um das mal kurz zusammenzufassen, ein Großteil natürlich PET, das sind diese klarsichtigen Flaschen. Da haben wir natürlich auch diverse Auszeichnungen der Wissenschaft gewonnen, also auch Bundespreis Eco-Design, verschiedene Verpackungspreise, Cradle-to-Cradle-Award. Dann das weltweit am meisten verwendete Verpackungsmaterial aus Kunststoff überhaupt, Polyethylen, haben wir zu 100% aus dem gelben Sack recycelt. Da gab es natürlich auch eine Reihe von Auszeichnungen. Wir haben dasselbe sogar mit den Kappen gemacht aus Polypropylen und wir haben last but not least sogar die erste, weltweit erste für die Kosmetikanwendung zugelassene Flasche aus 100% gelber Sack Müll oder Altplastik bereits auf den Markt gebracht, die qualitativ gar nicht unterscheidbar ist von Virgin. Und manche sagen, naja gut, also das ist ja eigentlich auch Downcycling, was ihr macht, weil ihr verwendet ja zum Teil auch Einweg-Getränkeflaschen, die ihr zu Putzmittelflaschen dann downcycelt. Wir sehen das anders. Wir machen aus Putzmittelflaschen Kosmetikflaschen und selbst unsere Putzmittel-PET-Flaschen sind übrigens jetzt schon Food Grade nach den strengen Kriterien der amerikanischen Food and Drug Administration, erwiesen in einem Langzeitmigrationstest. Also hier ist vieles machbar. Jetzt weiß man, es gibt eine große Lücke, nämlich die Flexibles, die Folien. Das heißt, Beutel, Standbeutel, auch wenn sie 70% des Plastikmaterials sparen, gegenüber einer Flasche gleichen Fassungsvermögens, bestehen heutzutage meistens aus einem Verbund von mehreren Plastikschichten, der nicht im Recyclingverfahren zu trennen ist. Sehr eingeschränkte Recyclingfähigkeit. Wir haben das geändert. Wir haben den weltweit ersten 100% nicht nur recyclingfähigen, sondern dann auch aus Rezyklat bestehenden Standbeutel bereits jetzt auf den Markt gebracht, aus einem Monomaterial für alle Komponenten dieses Beutels. Und er funktioniert und haben natürlich auch diverse Preise der Fachleute da bekommen können. Trotzdem, obwohl wir das meiste von dem eben gezeigten als Open Innovation Initiative, als Know-how allen anderen zur Verfügung stellen am Markt, wird es nicht von anderen aufgegriffen. Aus einem einzigen in der Industrie, in der BWL leider tödlichen Grund: Das Material, aus dem wir das machen, das Rezyklat, ist signifikant teurer als das Virgin-Plastik, was seit Corona so billig ist wie nie zuvor, weil Rohöl wird weniger nachgefragt. Und deswegen sind die Preise ja in den Keller gefallen. Es gab ja sogar Negativpreise in den USA. Das heißt, um aus Erdöl Plastik herzustellen, war es nie so günstig wie jetzt. Und das, was wir machen, nämlich Rezyklat in Top-Qualität, das ist nicht teurer, weil die Technologie verschwenderischer wäre oder aufwendiger. Die Technologie erspart sogar 60% der Energie im Vergleich zur Herstellung von Virgin, nachweislich, sondern es ist teurer, weil diese Maschinen, die dieses Recycling machen, nicht so ausgelastet sind, nicht so viel Menge dadurch geschleust wird, wie durch die riesigen Anlagen der Plastikindustrie. Das heißt, jeder aus der BWL weiß, die Skaleneffekte, gerade bei hochtechnologisierten Verfahren, spielen eine sehr große Rolle. Jede neue Technologie hat erstmal höhere Stückkosten als die etablierte Technologie, erst recht, wenn die etablierte umweltschädliche Technologie sogar künstlich günstig gehalten wird, derzeit über versteckte Subventionen. Das heißt, es gibt eine einzige Verwendung von Rohöl, mit Ausnahme von Kerosin, die derzeit nicht der Mineralölbesteuerung und der EEG-Umlagenbefreiung unterliegt, so wie alle anderen Verwendungsarten wie Benzin oder Diesel. Das ist weiterhin die Herstellung von Plastik. Und deswegen hofft die Ölindustrie, die jetzt schon den Zenit der Nachfrage vor sich sieht, ging ja durch die Medien, für die Verwendungen Verkehr und Mobilität, weil weniger Benzin und Diesel nachgefragt wird, ne, Verkehrswende, die hofft ja, dass sie weiter wachsen kann über die Virgin-Plastikherstellung, weil da die Trends erst recht seit Corona auf mehr Virgin, mehr Verbrennung, mehr in den Ozean weitergeht. Warum? Weil es nie so günstig war. Die Kluft zwischen Rezyklatpreisen und Virginpreisen war nie so groß wie jetzt. Das Verpackungsgesetz hat es nicht geschafft, das zu ändern. Die europäisch angedachte Plastiksteuer auf Virgin wird in Deutschland von Verbänden vehement abgelehnt. Der BDI hat gesagt, es wäre Gift für Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland. Die 800 Euro pro Tonne, ich habe das mal umgerechnet, auf eine handelsübliche 20 Gramm Plastikflasche, da wäre die Mehrbelastung exakt 1,6 Cent pro Flasche. Das allein an Lenkungswirkung als Ausgleich zwischen dem künstlich verbilligten unökologischen Virgin versus der technologischen Zukunft Rezyklat würde nicht reichen. Wir plädieren vehement für eine Fondslösung in Deutschland, dass man nicht nur den unökologischen diese verkraftbare Steuer aufbelastet, sondern die Einnahmen daraus in einen zweckgebundenen Fonds einzahlt, um daraus diejenigen, die jetzt Rezyklat herstellen, über diese Schwelle der noch, ich sag mal, schwierigen Return on Scales, über diese Skalierungsschwelle drüber helfen. Denn wenn die Nachfrage nach Rezyklat in Gang kommt, werden auch Anbieter, werden auch Hersteller, gerade in unserer Branche, große internationale, dieses ökologische Material vehement auch in die eigenen Produkte einbeziehen, auch wenn sie nicht von einer Marke getrieben werden, die Ökologie als oberstes Prinzip durchführt. Deswegen denken wir, sind enorme Chancen in der Gestaltung für die Politik, richtige Anreizsysteme zu setzen, weil die Umsetzung der europäischen Plastiksteuervorgabe national ist ja freigestellt in der Gestaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Schneider, für die Ausführungen. Sie haben auch satt überzogen, aber es war so spannend, dass ich Sie auch nicht unterbrechen wollte. Wir kommen jetzt zu den Fragerunden und ich bitte da die Fragesteller entsprechend die 2 Minuten auch zu beachten und dann werden wir in die Antwortrunden noch eben jeweils übergehen. Ich bitte, dass die Fragesteller auch dann eben die Frage damit verbinden, an wen sie sich richtet. Und ich beginne mit Kai Wittecker, Obmann der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an die beiden Gäste für die Vorträge. Herr Schneider, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz auf den Aspekt eingehen, dass Sie gesagt haben, es liegt am Schluss am Preisunterschied zwischen original hergestellten Plastik und dem Rezyklate-Produkt, was Sie verwenden. Was das wirklich bedeutet, sind das jetzt nur diese 1 Cent, von denen Sie gesprochen haben, oder ist es dann doch mehr, was es dann für die Hersteller ist? Und gibt es, verstehe ich Sie richtig, dass neben dieser Fondslösung wir eigentlich dafür sorgen müssten, dass auch die Plastikherstellung Teil, also Sie haben das als versteckte Subvention bezeichnet, aber dass wir quasi diesen Teil sofort abstellen sollten und Teil in diesen Marktmechanismus geben. Plus sollten wir das nicht eigentlich ähnlich gestalten, so wie wir es ja derzeit auch machen mit dem Thema CO2. Also vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Wir versuchen ja CO2 einen Preis zu geben und zu sagen, es gibt eine Menge, die abgebaut werden muss bis zu einem Jahr X. Wir geben Zertifikate frei, die dann gekauft werden müssen von den Unternehmen. Genauso gut könnte man ja das eigentlich mit dem Thema machen, Rohstoffeinsatz. Also wie werden nachwachsende Rohstoffe eingesetzt oder nicht nachwachsende Rohstoffe eingesetzt, und dass der Anteil der nachwachsenden Rohstoffe und Recycle-Rohstoffe kontinuierlich steigen muss und wir da in einen Preismechanismus, Marktmechanismus reinkommen. Wie sehen Sie das?
Wenn Sie Rezyklat als nachwachsende...
Entschuldigung, wir machen eine Fragerunde und dann kommen die Antwortrunden. Der nächste Fragesteller ist Michael Tiefs, Sprecher der SPD.
Ja, vielen Dank auch für die beiden Vorträge. War ja ganz spannend, weil es auch 2 verschiedene Sichtweisen sind sozusagen. Wir haben einmal hier so einen Weltmeister im Bereich des Einsatzes von Rezyklaten und Recycling in Produkten und auf der anderen Seite auch einen Produktentwickler, der, sag ich mal, sehr kreativ und sehr innovativ neue Produkte entwickelt. Deswegen würde ich die Frage auch an beide stellen und so formulieren, dass beide, glaube ich, unterschiedliche Sachen beleuchten können. Herr Schneider hat ja darauf hingewiesen, dass wir, sag ich mal, in Deutschland schon einiges getan haben, dass aber, sag ich mal, insbesondere bei der Recyclingquote, bei solchen kreativen Lösungen wie Fondslösungen oder eben letzten Endes auch Verboten von bestimmten Sachen, die das Recycling behindert, noch deutlich Luft nach oben ist und wir auch noch mehr leisten können. Aber grundsätzlich, bei beiden habe ich so ein bisschen rausgehört, wichtig wäre doch eigentlich, dass Produkte sozusagen in der Phase, wo man sie plant, wo man sie designt, sage ich mal, wo man die Rohstoffe einplant und so weiter, dass man den Kreislauf von Anfang an denkt auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da würde mich einfach nochmal interessieren bei beiden, wie Sie das sehen. Also Sie hatten ja, Herr Schneider, Beispiele auch genannt von Produkten, die das jetzt schon leisten können, die aber aus bestimmten Gründen nicht in den Markt Zugang finden, wo man dann eben gegebenenfalls auch lenkend eingreifen muss, auch die Politik. Und bei Herrn Kirling war das so, dass ich verstanden habe, Sie haben auch schon normiert, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mehrere Gespräche auch mit Herstellern gehabt, auch mit dem BDI, und habe dann immer gefragt, wie weit steht denn das Thema nachhaltig Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sozusagen prioritär am Anfang der Planung eines Produktes. Sie haben ja auch gesagt, die Entsorgungsfirmen recyceln mittlerweile schon ganz gut, ja, und wird immer besser und die werden immer kreativer, aber die müssen auch einen riesen Aufwand betreiben. Wenn das Produkt von vornherein recycelbar gestaltet wäre, hätten wir diesen Dialog oder diese Nachteile gar nicht. Gibt es denn einen Dialog, sag ich mal, zwischen jemandem, der plant und produziert und der Entsorgungswirtschaft, oder müsste man nicht eigentlich diesen Dialog herstellen, um dann wirklich kreislauffähige Produkte auf den Markt zu bringen, die das dann auch einhalten, wo wir dann nur noch regenerative Energien bräuchten, um Rohstoffe sozusagen im Kreislauf zu halten?
Herzlichen Dank. Als nächstes Herr Dr. Kraft, Obmann der AfD.
Ja, vielen Dank. Wir haben, nehme ich an, zwei Fragerunden, deswegen würde ich zuerst dem Herrn Quiring einige Fragen machen. Zuerst zu Ihrem Graphen, der die Reduktion der globalen Stromerzeugungskosten darstellt. Also zum einen, meines Wissens, liegen die großen Wertschöpfungen, die in der solaren Stromerzeugung gemacht werden, sind an dem Preis von Reissilizium, das sich aus China kommt, ungefähr im Preis halbiert hat, wofür hauptsächlich die chinesischen Arbeits- und Umweltauflagen verantwortlich sind. Aber selbst wenn ich diesen Graph so nehme, wie er ist, dann habe ich ja für 2020 ungefähr noch globale Stromerzeugungskosten von, naja, 60 bis 70 Dollar pro Megawattstunde, also 6.000 bis 7.000 Dollar Cent pro Kilowattstunde, das sind 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie in Portugal den Strom für 1 Cent pro Kilowattstunde verkaufen, aber 6 bis 7 Cent für die Stromgestehungskosten aufwenden müssen, dann ist es ja betriebswirtschaftlich eigentlich ein ziemlicher Blödsinn, um es mal so zu sagen. Also wer zahlt die Differenz und wo kommt das her? Die zweite Frage wäre zu Ihrer Anmerkung, dass man 100% Recycling hat bei Solarzellen, was dann natürlich dann auch das Silizium der Solarzelle mit einschließen würde. Dieses ist natürlich im Herstellung des Zellprozesses mit entweder Bor oder Phosphor dotiert. Also wie kann ich dieses Silizium dann wieder in die Silizium-Wertschöpfungskette einbinden, dass diese Dotierungen mit Bor oder Phosphor dann keine Rolle spielen, sodass ich hier wirklich davon reden kann, dass hier ein Recycling stattgefunden hat, ohne dass ich das Ganze wieder an den Beginn der Reissilizium-Wertschöpfungskette wieder als Edukt zurückführe, um es mit dem gesamten energetischen Aufwand dann wieder als Silizium herzustellen. Danke.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Hoffmann von der FDP.
Ich hätte zunächst mal eine Frage an Herrn Quiring. Und zwar, wir sehen ja, dass die Photovoltaikpotenziale in Deutschland, gerade im Süden, Südbaden, komme ich her, sehr, sehr hoch sind. Wir haben die meisten Sonnenstunden da unten, aber es wird eigentlich nicht genutzt. Ich sehe viele Dachflächen, ich sehe viele Firmenflächen, ich sehe viele Parkplätze, wo wir eigentlich Potenzialen hätten, wo wir Flächen hätten, ohne irgendwas kaputt zu machen eigentlich und irgendwas zu verschandeln, noch bringen können. Woran liegt es, dass diese Flächen nicht in Betrieb gehen, wo die Leute oder die Firmen ja auch ihren Eigenstrom produzieren könnten und verwenden könnten dafür? Woran liegt es, dass das nicht stattfindet? Sind es irgendwelche Regulierungen? Wenn Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir sind ja Legislative hier, wir könnten das ja auch ändern. Und sehen Sie Chancen zu einer selbstfinanzierten, also aus dem Markt entstehenden neuen Photovoltaikwelle 2.0? Dann noch eine Frage an Herrn Schneider. Sie haben in Ihrem Vortrag das Recyclat als ökologisches Material bezeichnet. Da würde ich doch mal ein großes Fragezeichen hinten dran setzen, ob das wirklich ökologisch ist. Also ist ja kein Material, was jetzt unbedingt direkt aus der Natur gewonnen wird und wieder dort deponiert werden kann, sondern es hat ja Abbauzeiten von zigtausend Jahren zum Teil. Die Frage ist nochmal, die Meeresverschmutzung von Plastik kommt ja auch zu großen Teilen aus China. China ist, glaube ich, auch mittlerweile der weltgrößte Plastikhersteller, wenn Sie mich da vielleicht korrigieren auch. Und China ist auch der große Player im Recyclatmarkt. Also in Afrika hat China große Produktionskapazitäten aufgebaut, um Plastik einzusammeln, Recyclat zu produzieren, um es dann wieder nach China zu bringen. Aber vielleicht können Sie uns da nochmal sagen, welche Rolle spielt da China in diesem Markt und wie kann China, steuert China den Preis irgendwie? Und noch Zusatzfrage, wir schlagen ja auch immer so ein ETS-Modell vor für den CO2-Verbrauch, dass im Grunde alles upstream belastet wird mit den negativen Folgen einer CO2-Verbrennung, weil letztendlich wird das Recyclat, auch wenn Sie es 10-mal genutzt haben, irgendwann landet es ja doch in der Verbrennung. Ob Sie da dem System zustimmen würden, würde es Ihren Produkten helfen, wenn wir sozusagen eine CO2-Abgabe, sozusagen wenn der Öltanker reinkommt, schon drauf hätten?
Herzlichen Dank. Und abschließend Frau Dr. Hoffmann, Obfrau der Grünen.
Ja, vielen Dank erstmal an beide Referenten für ihre Vorträge. Ich würde in der ersten Runde Herrn Schneider befragen wollen. Sie sind ja sozusagen als Firma aus eigenem Antrieb schon lange bei dem Thema unterwegs, aus den 80er Jahren vielleicht schon, und Sie haben da sehr viel Erfahrung gesammelt. Jetzt ist es natürlich so, dass das eigentlich alles im Grunde eine Art Freiwilligkeit war und ein innerer eigener Antrieb sozusagen. Und Sie sagen ja selber, selbst wenn Sie es anderen bereitstellen, wird es nicht unbedingt aufgegriffen. Also es braucht halt noch andere Rahmenbedingungen, damit die Leute, die anderen Firmen dazu gebracht werden, da irgendwie mitzuziehen. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als eine ressourcenleichte, giftfreie Kreislaufwirtschaft, wie ich es immer nenne, zu etablieren, weil wir sonst auf Dauer echt ein Problem haben mit Umweltschäden und so weiter. Sie haben das ja auch beschrieben. Einen Hebel haben Sie ganz klar gesagt, das ist dieser indirekte Subventionscharakter von Rohöl für Plastikherstellung. Aber andere Sachen wären ja vielleicht auch noch ein Hebel, um anzusetzen. Ich sage jetzt mal, direkt bei der Produktpolitik anzusetzen und zu sagen, es muss das Design der Produkte schon so sein, dass sie kreislauffähig sind. Sie müssen halt einen bestimmten Anteil an Rezyklaten haben, eine Quote meinetwegen, oder dass es Mehrweglösungen gibt für Kunststoffe und langlebigere Produkte. Und dass man bei dem Materialmix, also fand ich gerade jetzt Ihr letztes Beispiel interessant, wo Sie gesagt haben, Sie haben diesen Beutel aus Monomaterial, ja, also Sie haben keine Verbundstoffe, die ja dem Recycling entgegenstehen. Würden Sie sagen, dass man dafür auch wirklich politische Rahmenbedingungen braucht oder Festsetzungen braucht, damit die anderen das auch mittragen?
Herzlichen Dank für die Fragen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass Herr Schneider beginnt, und ich würde als Antwort 5 Minuten vorgeben als Richtgröße, damit wir dann noch zur zweiten Fragerunde kommen.
Herr Schneider. Frage. Nein, schade. Ich möchte gerne mit der Frage nach dem tatsächlichen Preisunterschied zwischen Virgin und Rezyklat beginnen. Vor Corona betrug der ungefähr 20%. Nach Corona oder seit Corona ist er ein Vielfaches dessen, weil 2 Dinge passiert sind. Durch die geringe Nachfrage nach Rohöl gab es einen Preisverfall. Andererseits durch leider auch eine relativ geringe Nachfrage nach Rezyklaten, weil sehr viele auch auf Einwegverpackungen, gerade auch auf diese Verbundmaterialien, die man nicht recyceln konnte, während Corona gegangen sind die Auslastungen der Recyclinganlagen noch weiter gesunken, sodass die Stückkosten noch weiter gestiegen sind. Das heißt, an beiden Enden ist die Kluft noch weiter gedehnt worden, weit über, ich schätze mal, 40% hinaus derzeit. Das heißt, diese kleine Verringerung allein über die Plastiksteuer wird lenkungstechnisch nicht ausreichen, um den Trend umzukehren. Da bräuchte es schon mehr. Die nächste Frage. Ja, Virgin muss teurer werden, weil Virgin ist künstlich verbilligt. Das hatten Sie angesprochen. Das heißt, diese Steuerfreiheit als Hoffnungsträger der Erdölindustrie ist eigentlich ein Anachronismus, weil es eine der unökologischsten Ölverwendungen ist. Eigentlich sollte man das Erdöl lieber im Boden lassen und auf anderen Weg schauen, dass auch ein Rezyklat quasi als nachwachsender Rohstoff gesehen werden kann. Weil wenn man mal der Cradle-to-Cradle-Denke folgt, gibt es 2 Möglichkeiten, Kreisläufe zu schließen. Das eine ist der biologische Kreislauf über die biologische Abbaubarkeit, wo aus einem Rohstoff Dünger wird für neue Pflanzen, das ist dann wieder Rohstoff und so weiter. Aus dem vorhin beschriebenen Zusammenhang heraus, dass das beim Plastik nicht richtig funktioniert mit der biologischen Abbaubarkeit, gibt es aber auch noch einen anderen Kreislauf, der denselben Effekt hat, dass nämlich am Ende kein Müll mehr zurückbleibt. Das heißt, wenn man im technischen Kreislauf von Cradle to Cradle recycelt, dann entstehen keine negativen Effekte für Dritte, weil kein Müll mehr entsteht, weil der Abfall ist gleichzeitig wieder Rohstoff. Man macht das, was sonst Bakterien tun, dann einfach mechanisch. Das sollte gefördert werden, das würde auch über CO2-Zertifikate unterstützt werden, ja, in der Tat, weil zusätzliches CO2 entsteht ja nur, wenn man Virgin herstellt, was am Ende in der Senke verbrannt wird oder im Meer landet, aber wenn das im Kreislauf bleibt, weil es immer wieder Rohstoff ist, egal ob es die Bakterien recyceln, ne, mit nachwachsenden Ressourcen oder ob es der Mensch recycelt, dann entsteht keine zusätzliche CO2-Belastung. Und der Prozess des Recyclings erzeugt 60% weniger Energie als der Prozess der Neuherstellung von Plastik aus frischem Erdöl. Und da ist die Einsparung der Ressource selber als Rohstoff noch gar nicht mit eingerechnet. Zu den Fragen von Herrn Teves, Design for Recycling. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Natürlich ist das eine Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Recycling, dass die Produkte so geschaffen werden, dass es möglich ist. Derzeit ist es leider so, dass recyclingfähige Verpackungen en masse in deutschen Müllverbrennungsanlagen dennoch verbrannt werden, obwohl man sie recyceln könnte. Es ist für die Industrie nicht so schwer, recyclingfähig herzustellen, aber wenn sie nicht selber auch Rezyklate in das Material einarbeiten, ist das so, wie wenn man sagen würde, naja, ich habe, sag mal, Fitnessstudio-Fähigkeit, ich werde jetzt gesünder. Gesund werden sie erst, wenn sie auch wirklich das vollziehen und ins Fitnessstudio hingehen und quasi das Rezyklat auch verwenden. Die reine hypothetische Möglichkeit, es zu recyceln, wenn es dann nicht gemacht wird, hilft der Umwelt nicht. Das heißt, wir müssen einen Schritt weitergehen und die Rezyklatverwendung in Gang setzen über die Märkte. Wenn das in größerem Stil passieren würde, durch die geringeren Prozesskosten des Recyclings, gerade auch wegen dem geringen Energieverbrauch, könnte Recycling am Ende sogar günstiger sein als die Herstellung von Virgin. Da müssen die Mengenschwellen aber erstmal überwunden werden. Und das geht nicht ohne die Hilfe von lenkungspolitischen Maßnahmen aus der Politik. Herr Hoffmann, Sie haben ökologisches Material in Frage gestellt. Naja, ist Rezyklat wirklich ökologisch? Ich glaube, das habe ich beantwortet damit, weil wenn es im Kreislauf geführt wird und kein Abfall mehr entsteht dadurch, macht der Mensch genau das, was sonst die Natur macht bei nachwachsenden Ressourcen. Das beschreibt ja auch Cradle to Cradle. China hat in der Tat eine große Verantwortung als größter Plastikhersteller, einer der größten zusammen mit USA und einem noch nicht funktionierenden Sammelsystem. Aber ich denke auch, es sollten eher die Länder sein, die das Plastik erfunden haben, die vielleicht auch mit einer Vorbildfunktion aufzeigen, wie man der Kreislaufführung wieder Herr werden kann, anstatt zu hoffen, dass ein totalitäres Regime dann von alleine da als Erste draufkommt. Also ich denke, das könnte auch eine enorme Exportchance sein. Wir exportieren selber sehr gut nach China übrigens, auch mit dem Argument, dass wir aufzeigen, wie die Kreislaufwirtschaft auch funktionierend vorangebracht werden kann. Das heißt, hier Sustainability made in Germany voranzutreiben, erachte ich als etwas sehr, sehr Interessantes, auch wirtschaftlich. Wir sind mit dem, was wir machen, nicht der Feind der Wirtschaft. Wir haben sehr steiles Wachstum und stellen auch Leute ein. Wir wundern uns nur, warum andere so zurückhaltend sind, weil die halt vor den Schwellen stehen bleiben. Das ist so Henne-Ei-Problematik. Last but not least, Frau Dr. Hoffmann, Sie hatten nach Mehrweg gefragt, auch Design for Recycling und Rahmen. Ein wichtiger Rahmen besteht meines Erachtens von der Politik auch darin, nicht nur finanziell, lenkungspolitisch das Richtige zu fördern und Schwellen zu überwinden, sondern auch sich zu bekennen zu den Technologien, die am besten funktionieren. Solange alle viele Wege der möglichen Kreislaufwirtschaft, auch wenn sie nichts bringen, wie zum Beispiel die Ocean Cleanup-Netze von Boy and Slut, solange die weiter in der Diskussion bleiben, wenn man sagt, wir müssen doch alles technologieoffen halten, versucht natürlich jeder Hersteller so mit seinen Hoffnungswelten, seinen romantischen, erstmal das Problem vor sich herzuschieben, solange er beim billigen Virgin bleiben kann, wenn er dann irgendwo eine Limited Edition mit ein bisschen Ocean Plastik anbietet. Die Politik muss irgendwann mal sagen, die Wissenschaft ist sich einig, es gibt Wege, die funktionieren, und zwar jetzt schon. Da muss man nicht erst 10 Jahre warten, bis die Pyrolyse dann energetisch irgendwann auch wirklich sinnhaft wird oder das Chemcycling so, dass man mit den ganzen sehr reaktiven Chemikalien auch wieder weiß, vernünftig umzugehen. Sondern mit dem, was wir jetzt zur Verfügung haben, könnte eine hochwertige Kreislaufwirtschaft in Gang gesetzt werden. Das ist das, was wir befürworten.
Herzlichen Dank. Und jetzt noch Herr Quiring für die zweite Antwortrunde.
Dankeschön. Ich würde auch bei Herrn Thiel beginnen. Danke für die Frage. Und ich glaube, ja, wir brauchen einen Dialog zwischen dem Anfang und dem Ende, vor allem Themen von Eco-Labeling, Eco-Design, auch auf europäischer Ebene. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Die Frage ist natürlich, können wir einheitliche Klassifizierungen vornehmen und werden die vor allem Mitgliedstaaten getragen? Das ist gerade ein schwieriger Prozess, aber auch ganz praktisch, wenn wir ein Produkt bauen, das reparaturfähiger ist als unser Wettbewerbsprodukt, dann müssen wir vermutlich eine Schraube mehr verwenden. Die muss auch vermutlich der Kunde dann zahlen. Ob der Kunde das möchte, ist schwierig. Und wenn wir bei Anlagen sind, die auf der einen Seite von Investoren gebaut werden, wiederum verkauft werden, dann ergibt sich eine Schieflage zwischen den Investitionskosten und den operativen Kosten. Und es gibt tatsächlich Anlagenbetreiber, die dann eher eine günstige Anlage bevorzugen würden, auch wenn sie nicht so reparaturfähig ist. Genau da sind wir gerade und hier schließt sich der Kreis, deswegen war die Frage auch so gut. Ich glaube, wir brauchen da einen Dialog. Wir müssen aber schauen, dass wir keinen Wettbewerb bekommen zwischen unterschiedlichen Produkten. Ein Second-Life-Produkt kann nicht mit einem First-Life-Produkt mithalten in dem gleichen Wettbewerb. Außer wir werden einen Mehrwert generieren, der marketingtechnisch vielleicht Schuhsohlen verkaufen kann oder dass die Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen, dass dieses Produkt einfach hochwertiger und auch gleichzeitig langlebiger ist und auf eine lange Dauer gerechnet, vielleicht auf Dauer von 20 Jahren, vielleicht dann auch einfach weniger kaputt geht und die operativen Kosten dadurch zu senken sind. Aber für den Dialog sind wir auf jeden Fall offen und ich glaube, dass man sich in dem europäischen Dialog zum Ecodesign auf jeden Fall verstärkt engagieren sollte. Herr Kraft, zu dem Graphen, das ist natürlich richtig beschrieben, dass zwischen Stromentstehungskosten und den Kosten, die weitergegeben werden, irgendwo ein Loch ist. Die Energiewirtschaft kennt tatsächlich auch nur Entstehung, Transport und Verbrauch. Dazwischen sind einige Löcher. Wenn ich mittlerweile weiß, was Strom kostet in der Entstehung und ich weiß auch, was ich zahle am Ende des Monats auf meiner Stromrechnung, da sind ja enorme Anstiege dazwischen. Die Wechselrichterindustrie unterscheidet sich aber tatsächlich auch etwas von der Modulindustrie, was den Anteil an Silizium angeht. Wir haben zwar auch Mikrochips bei uns verbaut, dennoch sind viele Komponenten, ein Großteil der Komponenten mechanische, viel Kupfer wird hier verbaut. Natürlich ist das auch kein Rohstoff, der immer so einfach zu recyceln ist, auch da wird viel Energie gebraucht. Aber da würde ich wieder auf diese Löcher zurückzusprechen kommen, die einfach in der Energiewirtschaft aktuell noch bestehen. Und da bin ich auch eigentlich ganz dankbar für die Frage, weil mit dem aktuellen erneuerbaren Energien-Novelle, die gerade anläuft im zweiten Jahreshälfte, wird ja versucht, einige Stellschrauben anzugehen, um diese Löcher vielleicht auszubessern oder zu optimieren. Und da beobachten wir ein System, das Marktintegration gefördert hat, aber Marktbedingungen für ein faires, gleichwertiges System tatsächlich momentan behindert. Und da gibt es zum Beispiel noch keine einfache Definition für einen Speicher. Tatsächlich, konkretes Beispiel, ist der Speicher manchmal Energieerzeuger, manchmal Energieverbraucher, je nach Tageszeit. Und dass das nicht doppelt belastet wird, ist ein großes Problem in Deutschland. Herr Hoffmann, genau. Warum kriegen wir die Dächer nicht voll? Gute Frage, stellen wir uns auch häufiger. Wie funktioniert das in anderen Ländern manchmal besser? Wobei aus Perspektive von Nachhaltigkeit bereits versiegelte Flächen bzw. bebaute Fläche wie Dächer ja eigentlich optimaler wären für die Biodiversität. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist eine Dachanlage teurer als eine Freiflächenanlage aufgrund der Installationsdauer und aufgrund des Gestänges, das dort zum Einsatz kommt. Zum anderen sind Dachanlagen momentan in Deutschland auch noch mit der EEG-Umlage bei einer Größe bis zu 750 Kilowatt belastet. Das wird auch gerade diskutiert, ob man das nicht ändern möchte. In Europa gibt es gerade den Vorstoß mit dem Clean Energy Package von 2019, Anlagen unter 30 Kilowatt Umlage zu befreien. Das kommt aus dem Konzept des Prosumings, dass Erzeuger, die auch gleichzeitig Strom produzieren, entlastet werden sollten, weil sie damit natürlich auch einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten. Das ist auch ein Konzept, was man sich vorstellen könnte für Deutschland, um wieder die Dächer voll zu bekommen. Und ob es ein Solar 2.0 in Deutschland geben wird, ist spannend und ein kleiner Blick in die Glaskugel. Tatsächlich beobachten wir wieder die Ansiedlung Modulhersteller in Deutschland, was sehr spannend ist. Auch unser Unternehmen hat einen Großteil der Arbeitsplätze nach Europa zurückgeholt, nachdem man in China nicht mehr erfolgreich war, um diesen Funktionsanstieg des Wechselrichters erhöhen zu können. Weil wir zusätzlich merken, dass wir in Deutschland neben den Preisen, die runtergegangen sind, mehr Angebote liefern müssen. Wir müssen sektorübergreifende Angebote liefern, wir müssen digitale Angebote überliefern und wir müssen nah beim Kunden sein. Und das funktioniert tatsächlich in einem starken Heimatmarkt manchmal besser. Deswegen sehe ich gute Chancen für ein Solar 2.0 in Deutschland, Aber die Marktentwicklungsinstrumente, die die Solarbranche am Anfang benötigt hatte, müssten momentan erneuert werden.
Danke. Herzlichen Dank. Wir haben noch Zeit für eine zweite Runde. Ich schaue, wer noch Fragen hat. Frau Dr. Nina Scheer hat noch eine Frage, dann beginne ich mit ihr. Genau.
Danke. Darf ich die auch unterteilen und beide Referenten?
Ja.
Ja, Herr Schneider, wir waren ja auch schon vor einiger Zeit mal in Austausch und brauche ich jetzt aber auch nicht unmittelbar anzuknüpfen, sondern gerne an den heutigen Gesprächsfaden. Und ich habe jetzt leider ja nur durch mein Zu-spät-Kommen nicht alles mitbekommen, aber ein paar Elemente, an die ich jetzt, wie gesagt, anknüpfen möchte. Sie hatten kurz die Steuer angesprochen, dass das nicht hinreichend sei, haben einen Vorschlag eingebracht einer Fondslösung. Das ist natürlich meines Erachtens immer relativ. Ne? Also je nachdem, wie die Steuer ausgestaltet ist oder wie man sie noch verändert, hat das natürlich dann auch Aussagekraft auf mögliche weitere ergänzende Instrumente oder auch nicht. Und da möchte ich ganz gerne kurz den Zirkel schlagen zu dem, was auch gerade heute in der Anhörung war, was im Energiepolitischen läuft. Wir haben ja da zum Beispiel das Windenergie auf See gesetzt und Sie haben auch gerade angesprochen, Herr Quiring, die Frage nach neuen Finanzierungsinstrumenten. Und da frage ich mich halt, könnte man da nicht auch in diese Richtung gehen, einer gesetzlichen Mindestbepreisung, eines gesetzlichen Mindestpreises im Falle des Rezyklates wäre das ja vielleicht auch noch ein Element, um einen Marktzugangseintritt oder einen gesicherten Marktzugang zu haben. Und im Windenergie auf See-Gesetz wird eben gerade auch diskutiert, ob man da nicht etwas einführt, Contract for Difference, also so eine Art Mindestbepreisung, wenn dann eben in so einer Art Mindestpreis, wenn man das dann überschreitet, dann wäre das wieder zurückzugeben. Ja, also das ist im Zuge vom Ausschreibungssystem dann etwas. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Weg sein könnte, den man im Rezyklatbereich gehen könnte, dass man sagt, es ist immer eine Orientierung am Marktpreis, dadurch, dass man Zuschläge für bestimmte Mengen kriegt. Wenn man aber dann eben das unterschreitet, dann kriegt man noch was obendrauf. Wenn man aber es überschreitet, dann müsste man etwas zurückführen. Also das wäre im Ausschreibungsregime natürlich nur gesehen. Ich bin grundsätzlich beim Energiebereich eine Kritikerin des Ausschreibungsregimes, weil ich sehe, dass da doch die Akteursvielfalt eingebrochen ist. Aber im Verpackungs- und plastikverarbeitenden Bereich mag das ja von der Akteursvielfalt anders sein. Vielleicht würde da so ein Instrument helfen. Und deswegen möchte ich hier diesen Kreis kurz schließen, weil wir das aktuell als Instrument diskutieren. Ob das aber, wie gesagt, im Ausschreibungsregime Wind Offshore auch und ob so ein Instrument als Markteintrittsgarantie auch für den Rezyklatebereich etwas sein könnte.
Vielen Dank. Als nächstes Karl Wittecker von der Union.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde noch mal eine Frage an Herrn Schneider richten wollen, weil Sie in Ihrem Vortrag auch noch mal darauf hingewiesen haben, dass wir zwar schon ein relativ gutes Instrument mit dem Plastiksammeln haben, dem gelben Sack, aber offensichtlich die Verwertung aus dem gelben Sack heraus zu wünschen übrig lässt. Jetzt haben wir noch nicht genau darüber gesprochen, was aus Ihrer Sicht da die wichtigsten Stellschrauben wären, um das zu verbessern. Das würde ich ganz gerne nochmal von Ihnen wissen. Und an Herrn Quiring vielleicht nochmal die Frage. Ich habe verstanden, dass Sie sich hier dafür sehr einsetzen, zu sagen, wir müssen jetzt eine Art Repowering machen in der Solarbranche. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum wir als Staat da jetzt in eine Initiative gehen müssen. Also wir haben am Anfang, um überhaupt diese Branche aufzubauen, einen Impuls gegeben. Ich glaube, das war richtig, das war sinnvoll. Wir haben immer auch gesagt, dass die Hilfen ja temporär sind, um diese Wirtschaft konkurrenzfähig zu machen zur konventionellen Energiewirtschaft. Ich glaube, an dem Punkt sind wir auch in weiten Teilen auch angelangt. Deshalb verstehe ich jetzt nicht ganz, wo jetzt nochmal der spezifische Impuls durch den Staat begründet werden kann. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Kraft von der AfD.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr Schneider, Sie sagten ja, dass Sie oder Sie bemängeln, dass Virgin Plastic im Prinzip unlauter subventioniert wird, um es mal so zusammenzufassen. Aber ist es nicht eigentlich auch so, dass das Rezyklat subventioniert wird, jetzt nicht von Regierungen, sondern tatsächlich vom Kunden? Denn nicht nur überlässt ihm der Kunde ja das Plastik, das er käuflich erworben hat, für umsonst, er bezahlt ja sogar auch noch die gesamte Sammelaktion des gelben Sacks, vom gelben Sack über den Einkaufspreis des ursprünglichen Kunststoffproduktes. Das heißt, der Kunde bezahlt erst einmal für die Bereitstellung der Rohstoffe für das Rezyklat, das dann, wenn es bei Ihnen ankommt, dann immer noch zu teuer ist. Also ist es nicht ein bisschen, oder was würden Sie denn sagen, wenn der Rezyklatmarkt für die Bereitstellung des Kunststoffes durch den Kunden eigentlich den Kunden entlohnen müsste, dafür, dass der Kunde ihn sein Produkt überlässt, ja, und derzeit sogar noch für das Einsammeln bezahlt? Also ich sehe wirklich nicht, dass hier eine unfaire Subvention für das Virgin Plastic existiert.
Vielen Dank. Herr Dr. Hoffmann von der FDP.
Das nächste. Ich hätte noch mal eine Frage, noch mal an Herr Quiring, und zwar noch mal zu den Regularien. Würde ein Wegfall der EEG-Umlage für selbstproduzierten, selbstverbrauchten PV-Strom einen Schub bringen, ohne dass wir zusätzliche neue Finanzierungsinstrumente brauchen, die Sie angedeutet haben? Weil ich glaube, da muss ja eigentlich der Weg hingehen, dass es von sich aus sich selbst etabliert und einreguliert. Also mehr Markt, mehr Freiheit. Welche Regularien müssten weg? Gibt es irgendwas im Steuerrecht, was weg müsste? Oder gibt es irgendwas bei EEG oder wo auch immer, Stromverteilung, Stromgesetz und so weiter? Es gibt ja da einen riesen Berg von Regulierungen, die da drauf liegen, um zum Beispiel auch Mieterstrom möglich zu machen und so weiter. Also diese ganzen Dinge, wenn Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen aufklären. Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Das Repowering, also die alten ausgelaufenen Anlagen, was würden Sie da empfehlen an Regularien oder Nichtregularien, um die weiter im Bestand zu halten und weiter produzieren zu lassen? Das wäre eigentlich das, was ich noch wollte.
Vielen Dank. Und abschließend Frau Dr. Hoffmann von den Grünen.
Ja, vielen Dank also auch für die Fragen. Die haben ja schon auch jetzt nochmal ganz verschiedene Themen nochmal aufs Tablett gebracht. Ich würde auch Herrn Quiring jetzt nochmal gerne fragen wollen. Also SMA ist ja auch so ein Frontrunner-Unternehmen gewesen. Also ich bin froh, Sie kommen aus Kassel sozusagen bei mir um die Ecke. Aber Sie haben natürlich durch diese ganzen, also die war nicht mein Vorschlag, aber ich hätte sie auch vorgeschlagen. ja, also Sie haben anfangs ja auch durch politische Unterstützung, sage ich jetzt mal Rahmenbedingungen EEG, einen geschäftlichen Vorteil gehabt. Sie haben aber auch bitter zu spüren bekommen, wie sich die Lage ändert, wenn zum Beispiel in anderen Staaten, China, auch Technologien gefördert werden. Und da ist ja die Frage, wir haben ja heute das Thema Made in Germany, Innovation Made in Germany. Wie kann man so ein Level Playing Field hinbekommen? Braucht es politische Rahmenbedingungen, die solche, ja, im Sinne der Klimapolitik auch solche Rahmenbedingungen schaffen, wie Grenzausgleiche oder Ähnliches, damit Firmen, wie sie auch Bestand haben?
Herzlichen Dank. Ich würde vorschlagen, dass Herr Quiring dieses Mal beginnt mit der abschließenden Antwortrunde.
Dankeschön. Ich fange direkt mit Dr. Hoffmann an. Vielen Dank für die Frage. Rahmenbedingungen, internationale Rahmenbedingungen in Form von Zöllen sind immer schwierig, weil genau in der Talfahrt, in der wir uns befunden haben, konnten wir bestehen, weil es keine großen Zölle gab. Also wir konnten uns internationalisieren und konnten damit ein schwieriges Geschäft in Deutschland und Europa ausgleichen. Und tatsächlich arbeiten wir auch sehr intrinsisch motiviert an einer globalen Energiewende. Von daher finde ich das mit den Zöllen mal ein bisschen schwierig. Aber es bräuchte tatsächlich ein Level Playing Field, wie Sie es gesagt haben, was zumindest eine gleiche Preisstruktur hat. Da haben wir ja mit dem CO2-Preis ein Licht am Horizont, wo wir sagen, okay, das könnte vielleicht dieses Feld sein. Tatsächlich braucht es bis dahin aber noch eine Transformation, bis die Lenkwirkung einsetzt. Und da ist natürlich die Bemühungen, die wir aktuell sehen mit der EEG-Umlage und auch die Veränderung des Strommarktdesigns, ein wichtiger Schritt. Die Frage ist natürlich, wo fängt man an? Und da sind wir bei der alten Diskussion, hatten wir vorhin auch schon Ei oder Henne, was macht man zuerst? Und hier will ich vielleicht den Bogen schlagen zu den Ü20-Anlagen. Die sind gerade in der Situation, dass sie repowered werden können. Und wir haben das politische Ziel, daher vielleicht auch die Notwendigkeit, dass wir eigentlich mehr erneuerbare Energieanlagen haben wollen und nicht weniger. Das heißt, es wäre schön, wenn sie weiterlaufen könnten. Die sind gefördert, die sind ausbezahlt. Natürlich war die Förderung damals höher, aber auch die Anlagen waren höher. Und jetzt haben wir 20 Jahre EEG-Umlage und die Anlagen stehen da und sie sollten einfach nur so weiterlaufen, damit sie ihre Energie einspeisen könnten. Tatsächlich ist es aber ein sehr reguliertes Feld und wir haben ein Messstellenbetreibergesetz, wir haben ein Gesetz der Digitalisierung der Energiewende und der aktuelle Vorschlag, der im Raum steht, ist, diesen Anlagen einen intelligenten Zähler einzubauen, verpflichtend einzubauen, was die Anlage wiederum teurer macht. Das ist für den Betreiber nicht mehr so attraktiv, dann diese Anlage weiter zu betreiben. Auf der anderen Seite gibt es dann auch die Pflicht zur Direktvermarktung, sprich diese Anlagen, diese kleinen Anlagen von 3,5 Kilowatt, vielleicht 4 Kilowatt, die ersten Anlagen waren nun mal sehr klein. Direkt zu vermarkten ist schwierig über einen Vermarkter, weil das nicht jeder unbedingt gerne machen möchte. Eine gesetzliche Auffanglösung wäre da schon hilfreich. Die Frage ist, ob die im Raum stehenden Marktwert minus 0,4 Cent da ausreichen oder ob man nicht eine Wahloption lassen sollte, dass man einfach sagt, ich schalte das Ding ab und versorge mich einfach nur selber, ohne einen Zähler einzubauen. Dann hätten wir zumindest mehr erneuerbare Energien im System und es wäre unkomplizierter für den Kunden. Aber das ist natürlich eine große Antwort. Der Impuls muss aber sein, mehr erneuerbare Energien auszubauen und möglichst niedrige Regularien zu haben. Um auf Herrn Dr. Hoffmann zu sprechen, darf die EEG-Umlage weg? Das ist natürlich auch ein politisches Thema. Es gibt aber, und das beobachten wir sehr scharf, sehr viele Studien, die sich damit aktuell beschäftigen. Die DENE hat Anfang des Frühlings da eine große Studie zugemacht und hat vorgeschlagen, die EEG-Umlage so abzusenken, dass sie komplett verschwindet und über die Stromsteuer kompensiert werden könnte. Ziel war hier tatsächlich zu sagen, je nachdem, wie groß die EEG-Umlage ist, sie wird immer einen bürokratischen Aufwand mit sich bringen, ob sie nun 1 Cent, 2 Cent oder 3 Cent hoch ist. Deswegen ist das eine Veränderung des Systems notwendig, ob das zwangsläufig damit zusammenhängt, dass die EEG-Umlage bzw. die Finanzströme, die wir benötigen, um das EEG-Konto aufrechtzuerhalten, wie die verknüpft werden müssen, das ist eine spannende Frage. Es darf nicht dazu führen, dass die Investitionen in Erneuerbare abbrechen, sondern sie dürfen nur dazu führen, dass für den Endkunden ein möglichst einfaches System entsteht. Und Frau Dr. Scher, ein gesetzlicher Mindestpreis, das ist natürlich auch schwierig. Natürlich schauen wir hier wieder auf den CO2-Preispfad, der bei dem Stromprodukt eine gewisse Leitplanke geben könnte. Dieser Preis, ob der in Ausschreibung ermittelt wird. Wir haben in der Solarbranche die Innovationsausschreibungen dazu gut beobachtet und finden die gar nicht so innovativ, dass sie tatsächlich nur auf einen Preis absehen und nicht Nachhaltigkeit oder Systemfähigkeit irgendwie berücksichtigt. Von daher wäre eine Innovationsausschreibung für einen Mindestpreis bzw. ein Sandkastenprojekt für nachhaltige Produkte sehr spannend, müsste tatsächlich dann aber auch nachhaltig sein und nicht nur kosteneffizient. Das wäre so ein bisschen die Bedingung. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Quiring. Und Herr Schneider, Sie haben das Wort für die abschließenden Worte.
Vielen Dank für die Fragen. Zuerst zu Frau Dr. Scher. Sie hatten gefragt nach der Wirksamkeit eines möglichen Mindestpreis für Rezyklat in der Ausgestaltung einer denkbaren Fondslösung. Ich vermute, dass der Gedankengang auch aus der Energiewirtschaft, aus dem Energiesektor kommt. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Energiesektor und unserem Sektor ist, die Energie muss man zu dem Preis kaufen, zu dem sie ja angeboten wird. Das kann man dann gesetzlich regeln. Unsere Produkte befinden sich ja im freien Wettbewerb, im Markt. Das heißt, der Verbraucher hat die Auswahl zwischen einem Produkt, was aus ökologisch eher schädlichen Virgin-Material hergestellt wird, derzeit konkurrenzlos günstig, aufgrund verschiedener Mechanismen, komme ich gleich nochmal drauf, oder einem Produkt, was aus eigentlich ja zu teurem Rezyklat nur dann kostendeckend angeboten werden, wenn es im Laden teurer dasteht als das ökologisch schädliche. Und das ist natürlich schade, dass dann viele Verbraucher sagen, naja, also so viel mehr ist mir die Ökologie so viel mehr Euro, ist mir die Ökologie nicht wert, ich greife einfach zu dem günstigeren Produkt. Das heißt, es müsste eigentlich nicht ein Mindestpreis sein, sondern das Umgekehrte, ein Höchstpreis. Das ist aber auch lenkungspolitisch schwierig. Das heißt, das, was wir gerne über die Fondslösung verwirklichen würden, wäre eine marktnahe Lösung, bei der der Verbraucher nicht quasi dazu genötigt werden muss, quasi ein Mindestrezyklatanteil in seinen Produkten zu einem vorgeschriebenen Preis einfach hinzunehmen, weil dann auch das Rezyklat quasi als Hemmschuh, als Verteuerer, als etwas, zu dem der Konsument gezwungen werden muss, wahrgenommen wird, sondern dass der Verbraucher die Wahl hat, zu konkurrenzfähigen Preisen sich für die Produkte zu entscheiden, die das ökologisch bessere Material verwenden. Das würde man über diese Preisfestlegung nicht hinbekommen, sondern das geht nur über die Überwindung der vorübergehenden zu hohen Herstellkosten. Und damit bin ich bei der Frage von Herrn Stark, ob der Verbraucher nicht eigentlich eine Belohnung fürs Einsammeln bekommen müsste, weil er ja eigentlich der Industrie einen Gefallen tut und das sammelt. Nun, man muss die Mechanismen kennen, die tatsächlich dort passieren. Das heißt, die Herstellung von Rezyklat ist teurer pro Stückeinheit oder Volumenseinheit als die Herstellung von Virgin. Herstellung bei Rezyklat bedeutet ja nicht, dass man das jetzt irgendwo abbaut, sondern man kriegt das Ausgangsmaterial, mehr oder weniger gratis als Recycler, das wird halt vom gelben Sack eingesammelt, aber die Prozesskosten der Aufbereitung machen, dass das Material dann, wenn es Rezyklat ist, also aufbereitet, gereinigt etc., deutlich teurer ist als die Rohstoffkosten plus Herstellkosten von Virgin zusammen. Das heißt, es ist so, dass derzeit der Verbraucher indirekt sogar noch etwas zahlen muss bei Rezyklat, das von Rezyklat gar nicht verursacht wird, nämlich die DSD-Gebühren, die dualen Systemgebühren, werden ja den Herstellern angelastet. Das heißt, jeder Hersteller muss einen Beitrag leisten für die aufkommenden möglichen Entsorgungskosten seiner Verpackungen, ja, sogenannte DSD-Gebühren. Auch hier gibt es für Rezyklat keine Entlastung, obwohl die Rezyklate ja in der Kreislaufführung gar keine Entsorgungsfolgekosten verursachen. Da muss ja gar nichts irgendwo deponiert oder verbrannt oder sonst aufwendig irgendwo damit gemacht werden, sondern es wird einfach im Kreislauf gehalten. Trotzdem muss jeder Verbraucher über den Ladenpreis diese Entsorgungskosten, die den Rezyklaten nicht erspart bleiben, mitbezahlen, obwohl es da nichts zu entsorgen gibt. Umgekehrt, das, was wirklich teuer ist, nämlich die Kreislaufführung, da tut man so, als ob das eigentlich irgendwie sich von alleine erledigen würde. Also von daher, ich sage mal so, der Verbraucher müsste einen Anreiz bekommen, finanziell, auch wenn er eher einkommensschwächer ist und nicht so extrem ökologisch motiviert, wie vielleicht ein eher kleineres Klientel, einen Anreiz bekommen, dass er eine faire Chance hat, zu üblichen Marktpreisen auch das ökologische Material, ökologischere, bekommen zu können, weil die Herstellkosten es zulassen, dass jemand das kostendeckend produziert. Weil wenn es nicht kostendeckend produziert, recycelt wird, wird es nicht gemacht. So sind die Mechanismen dann am Ende. Herr Wittecker, Sie haben nochmal über die Verwertungsquote im gelben Sack und die Stellschrauben nachgefragt. Ja, da gibt es verschiedenste. Die größte Stellschraube über die Verwertungsquote ist, dass die Aufbereiter, das heißt diejenigen, die das gelbe Sackmaterial dann plötzlich haben und entscheiden, was mache ich denn damit, eine Chance haben, in der Kreislaufführung sich nicht zu ruinieren, weil derzeit machen sie das, was am wenigsten kostenintensiv ist, nämlich das einfach zu verbrennen. Das heißt, es gibt einen hohen Anreiz in Deutschland über die Müllverbrennungsanlagen, sich des Materials letztlich einfach zu entledigen. Je höher eine Müllverbrennungsanlage ausgelastet ist, wieder eine Auslastungsfrage, desto gewinnbringender ist sie übrigens auch für die kommunalen Unternehmen, die das betreiben. Das heißt, die fragen Hilfsbrennstoff nach bei den Recyclern, um es zu verbrennen, weil die sagen, na, wenn wir noch Platz haben mit der Müllverbrennungsanlage, wenn wir noch ein bisschen mehr verbrennen können, können wir mehr einnehmen. Und der Recycler sagt sich, warum soll ich sehr aufwendig das recyceln, haben wir jetzt gehört, ist teuer, wenn ich sogar Geld kriege von den Müllverbrennungsanlagen, wenn ich es denen gebe, einfach zum Verfeuern in CO2. Und das sind die fehlgeleiteten Anreize oder die Anreize in die falsche Richtung, wogegen gesteuert werden muss. Verbrennung darf nicht attraktiver sein für das Recyclingunternehmen als die Aufbereitung. Und man merkt auch, dass in der Diskussion, wo bei wem welche Kosten anfallen in der Praxis, dass das relativ wenig bekannt ist, welche Zusammenhänge. Das ist sicher mal spannend, das mal zu beleuchten, weil altes Sprichwort sagt, Müll nimmt immer den günstigsten Weg am Ende des Tages. Ja? Und das darf halt nicht der unökologischste sein.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese umfassenden Antworten auf umfassende Fragen. Ich habe vorhin schon berichtet, dass ja nächste Woche auch die Plenardebatten im Sinne der Nachhaltigkeit stehen werden. Und insofern haben Sie uns da auch nochmal wertvollen Input geliefert. Aber vielleicht auch von unserer Seite, Sie können auch gerne die Debatten dann nächste Woche verfolgen und bewerben. Und ich glaube, es zeigt auch, dass das Thema Kreislaufwirtschaft, aber Nachhaltigkeit insgesamt in der Politik mehr denn je angekommen ist. Und ja, für Ihren Input nochmal ganz herzlichen Dank. Und damit beenden wir auch diese Sitzung. Wir bringen Sie jetzt zum Ausgang und holen die Staatssekretärin kurz ab. Und ich bitte alle Beiratsmitglieder noch kurz zu warten, um dann den nächsten Tagesordnungspunkt bzw. die nächste Sitzung noch zeiteffizient durchzuziehen. Danke.